Ich hätte eigentlich gerne ein anderes Lied vorneweg gehabt. Aber erstens kennt ihr das wahrscheinlich nicht. Und zweitens ist nicht in unserem Liederbuch drin. Aber ich lese es mal vor. Es ist ein Lied von Albert Frey. Also noch nicht so sehr alt. Ich habe nicht damit gemeint, dass Albert Frey nicht sehr alt ist. Das weiß ich nicht, aber das Lied ist nicht so alt. Zwischen Himmel und Erde ist ein Riss und ein Kampf zwischen Licht und Finsternis in dieser Zwischenzeit, in dieser Zwischenzeit. Zwischen Himmel und Erde sind wir noch und das, was wir nicht wollen, tun wir doch in dieser Zwischenzeit, in dieser Zwischenzeit. Mitten in dieser Welt, doch nicht von dieser Welt. Wir gehören zu dir und doch sind wir noch hier. Zwischen Himmel und Erde hängst du dort, ganz allein und verlassen von Mensch und Gott. Zwischen Himmel und Erde ausgestreckt, dort am Kreuz. Zwischen Himmel und Erde hängst du dort, wo die Balken sich kreuzen, ist der Ort, wo sich Himmel und Erde trifft in dir, dort am Kreuz. Zwischen Himmel und Erde leiden wir. An Zerrissenheit auf dem Weg zu dir in dieser Zwischenzeit, in dieser Zwischenzeit. Zwischen Himmel und Erde ist ein Steg und du selbst bist die Brücke und der Weg in dieser Zwischenzeit, in dieser Zwischenzeit. Zwischen Himmel und Erde stehen wir und wir treten in diesen Riss mit dir in dieser Zwischenzeit, in dieser Zwischenzeit. Du machst Himmel und Erde einmal neu. Doch dein Reich ist schon da und du bist treu. In dieser Zwischenzeit, in dieser Zwischenzeit. Mitten in dieser Welt, doch nicht von dieser Welt. Wir gehören zu dir und doch sind wir noch hier. Zwischen Himmel und Erde hängst du dort, ganz allein und verlassen von Mensch und Gott. Zwischen Himmel und Erde ausgestreckt, dort am Kreuz. Zwischen Himmel und Erde hängst du dort, wo die Balken sich kreuzen, ist der Ort, wo sich Himmel und Erde trifft, dort am Kreuz. Ein interessantes Lied. Ich weiß nicht, was ihr euch gedacht habt, als ich das gelesen habe. Manches davon ist ja einigermaßen verständlich. Aber da sind auch Sätze bzw. Satzteile drin, da muss man ein paar Mal nachdenken. Vor allen Dingen dieses eine Wort, das hier zweimal genau genommen vorkommt. Zwischen Himmel und Erde ist ein Riss. Und dann am Schluss, zwischen Himmel und Erde stehen wir und wir treten in diesen Riss mit dir. Da fragt man sich, ist der Riss nur deswegen da, damit er sich etwas auf Finsternis reimt? Oder hat es eine tiefere Bedeutung? Ich glaube, es hat eine tiefere Bedeutung. Ich glaube, es weist hin auf einen Text wie zum Beispiel im Jesaja-Buch im 30. Kapitel. Da wird im 13. Vers die Sünde als der große Riss bezeichnet. Oder im Exodus, im 2. Buch Mose, da wird berichtet vom goldenen Kalb und dann davon, dass Mose in den Riss tritt für die Sünde des Volks. Und ich denke, dass es bei diesem ersten Mal darum geht, beim zweiten Mal hat es, obwohl es dasselbe Wort ist, eigentlich eine andere Bedeutung. Zumindest bin ich davon überzeugt, dass es eine andere Bedeutung hat, sonst würde es nicht viel Sinn machen. Ich denke, dass Albert Frey da versucht hinzuweisen auf einen anderen Text aus dem Alten Testament, aus Hesekiel, Kapitel 22, 30. Vers. Das sagt Gott zum Propheten, ich suchte nach jemanden, der vor mir in den Riss tritt, damit ich das Volk nicht vernichten müsste. aber ich fand keinen. Ein ziemlich harter Satz. Aber entscheidend in diesem Lied sind nicht diese beiden Worte Riss. Entscheidend ist etwas anderes. Da hat man schon Schwierigkeiten, das vorzulesen. Beim Singen ist es ein bisschen einfacher. Aber ich wollte hier nicht meine Sangeskünste vorführen. Da bin ich zu alt dafür, da kann ich nicht mehr so gut singen. Und das sind diese wenigen Worte, drei Worte in dieser Zwischenzeit. Das kommt hier so häufig vor, dass ich als Überschrift über meine Predigt für diejenigen, die gerne Überschriften haben, drüber geschrieben habe, herausgefordert in dieser Zwischenzeit. Was heißt das? Worauf bezieht sich das eigentlich? Ich glaube, dass diese kurzen Worte in dieser Zwischenzeit sich darauf beziehen, dass wir als Christen einen anderen Horizont haben als andere Menschen. Im Kolosserbrief heißt es im dritten Kapitel in den ersten beiden Versen: Ihr seid mit Christus zum Leben erweckt. Richtet euch also nach oben aus, wo Christus ist. Gott hat ihm den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gegeben. Richtet eure Gedanken nach oben und nicht auf die irdischen Dinge. Schon im Römerbrief weist Paulus auf etwas Ähnliches hin. Im 12. Kapitel, die Verse sind bekannter als der Vers hier, den wir eben gehört haben. Da sagt er, dass wir nicht die Gesinnung dieser Welt haben sollen, sondern dass wir uns auf Gott ausrichten sollen, dass wir einen anderen Fokus in unserem Leben haben. Nach oben, wie der Kolosserbrief hier sagt. Ich bin davon überzeugt, das bedeutet nicht, dass wir wie Hans Guck in die Luft die ganze Zeit nach oben starren sollen. Aber die Tatsache ist, dass nur derjenige, der den Himmel im Blick hat, wirklich realistisch lebt. Warum eigentlich? Es liegt einfach daran, dass wir in dieser Zwischenzeit leben. In der Zwischenzeit zwischen Geburt und Ewigkeit. Und Ewigkeit, das bedeutet zwischen Himmel und Hölle. Etwas unangenehm. Ich habe sogar Probleme damit, das Wort richtig auszusprechen. Man sagt sowas eigentlich nicht. Könnte ich nicht ein bisschen mehr Toleranz aufbringen, als solche Worte zu benutzen? Sind andere nicht auch anständig? Jawohl, das stimmt. Ja, es gibt sogar eine ganze Menge Leute, die nichts mit Gott am Hut haben und anständiger sind als viele Christen. Nur genügt Anstand nicht. Es werden sehr viele Anständige in der Hölle sein, um dieses Wort nochmal zu benutzen. Und es werden furchtbare Sünder im Himmel sein. Und zwar deswegen, wie es in diesem Lied heißt, Jesus die Brücke und der Weg ist. Jesus einen Weg eröffnet hat für Menschen, ganz egal, wie sie sind und wer sie sind, ob sie die besten Leute sind, die herumlaufen, oder die schlimmsten Verbrecher. Jesus Christus ist bereit, die Brücke und der Weg zum Vater zu sein. Und davon hat der Petrus gesprochen, als er in der Apostelgeschichte ganz am Anfang von den Pharisäern, von der religiösen Elite seines Landes verhört worden ist, zusammen mit dem Johannes, und gesagt hat, es gibt in keinem anderen Heil, es gibt in keinem anderen Rettung als allein in Jesus Christus. Paulus fordert uns mit diesen Worten auf, dass wir uns auf den Himmel ausrichten, dass wir von diesem Horizont her unser Leben bestimmen lassen. Was heißt das eigentlich? Das bezieht sich auf die Art zu leben und es bezieht sich darauf, auf was wir uns ausrichten. Da kommen wir dann gleich noch in den nächsten Punkten drauf. Aber bevor wir darüber nachdenken, ist es wichtig, dass wir zunächst mal so denken, dass wir diese Gesinnung haben. Vielleicht denkst du jetzt, es ist ja ganz schön und gut und ich sehe das auch irgendwo ein, aber ich habe so ein schlechtes Gedächtnis. Wenn ich morgens meine Bibel gelesen habe oder ein paar Verse oder so, dann vergesse ich alles im Lauf des Tages. Kann ich verstehen? Das ist mir lange Zeit auch so gegangen, dass ich das, was ich gelesen habe, wieder vergessen habe. Ehrlich gesagt geht mir das auch heute noch so. Aber es hat sich trotzdem etwas geändert. Es hat sich angefangen, etwas zu verändern, als ich angefangen habe, vor vielen Jahren täglich mehrere Kapitel in der Bibel zu lesen. Nein, ich habe die nicht behalten. Ich bin nicht so großartig wie manche Leute, die einmal etwas lesen und es dann auswendig wissen. Kriege ich nicht hin. Aber etwas sehr Interessantes ist passiert. Das Wort Gottes hat sich eingegraben in mein Unterbewusstsein, weil ich es so häufig gelesen habe. Und an den meisten Stellen habe ich automatisch so gehandelt, wie es Gottes Gesinnung entspricht. Es gab natürlich auch Stellen, wo das nicht der Fall war. Aber an den Stellen hat mich irgendetwas im letzten Augenblick daran erinnert. Halt, das entspricht nicht Gottes Gesinnung. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es daran lag, weil ich immer und immer wieder mich mit dem Wort Gottes beschäftigt habe. Aber es geht nicht nur darum, es geht nicht nur um diesen neuen Horizont in dieser Zwischenzeit, sondern es geht um einen anderen Lebensstil. Im 1. Petrusbrief, im 2. Kapitel, schreibt Petrus im 11. Vers, meine Freunde, denkt daran, dass ihr Gäste und Fremde seid in dieser Welt. Gäste und Fremde, nicht zu Hause hier. Lass mich mal eine Frage zwischen den stellen. Macht es wirklich Sinn, ich meine himmlischen Sinn, wofür wir unser Geld und unsere Zeit einsetzen? Ich glaube, die Frage sollten wir uns immer wieder stellen. Darum geht es hier unter anderem. Petrus sagt, dass wir Gäste und Fremde in dieser Welt sind. Und wir sollen entsprechend in dieser Zwischenzeit leben. Andreas Albert Frey, also diese, meint offensichtlich mit dem dritten Vers, dass wir Zeit fürs Gebet verbringen sollen, für andere in den Riss treten, damit sie nicht ewig verloren gehen. Das ist sicherlich sehr, sehr wichtig. Aber es geht nicht nur darum, zu beten. Petrus sagt in dem gleichen Kapitel seines Briefes, im 2. Kapitel, im 15. Vers, Gott will, dass ihr durch eure guten Taten den Mund der törichten Leute zustopft. Das ist Luther-Übersetzung. Mir gefällt es so gut, deswegen habe ich, das kann ich auswendig. Die anderen, die sind schwieriger zu behalten. Und dann fährt er fort, erweist euch als Menschen, die Christus freigemacht hat und missbraucht eure Freiheit nicht, um ein zuchtloses Handeln damit zu entschuldigen. Denkt daran, dass ihr jetzt Gott gehört. Achtet alle Menschen, liebt eure Glaubensbrüder oder Geschwister, fürchtet Gott, ehrt den Kaiser. Nun haben wir ja keinen Kaiser mehr. Aber diesen Vers berücksichtigen nur wenige Christen. Ich gebe ja zu, unsere Politiker die man für den Kaiser da einsetzen kann, die haben manchmal schon interessante Ideen. Aber wisst ihr was? Verglichen mit dem römischen Kaiser sind sie Musterknaben. Ich glaube, wir haben allen Grund, für sie zu beten. Und ich sage das nicht nur zu euch, ich sage das auch zu mir, weil ich viel zu wenig zu tue. Ich ärgere mich viel lieber über die Leute. Entscheidend ist jedoch bei all dem hier, dass alles vorläufig ist, was hier geschieht. Es ist vorläufig, weil wir in der Zwischenzeit, zwischen der Zeit Jesu und seiner Wiederkunft, zwischen unserem Lebensanfang und unserem Lebensende sind. Was bestimmen soll, das meinen diese Verse, ist nicht, was uns gefällt. Bestimmen soll nicht sein, was meinem Image dient oder was der Mode entspricht, sondern unser Leben soll bestimmt sein von einer Tatsache, die Paulus so ausdrückt im 1. Korintherbrief: Die Zeit ist kurz, ihr habt nicht viel Zeit, ganz platt ausgedrückt. Deswegen lebt, als hättet ihr nicht. Gerade vorhin haben wir das Lied von Manfred Siebald gesungen. Keiner weiß wann, keiner weiß wie, doch alle werden ihn sehen. Und darum geht es. Dafür sollen wir bereit sein. Das meint es in dieser Zwischenzeit. Bereit vor allem angesichts einer entscheidenden Tatsache. Und die Tatsache ist, dass wir nicht nur einen anderen Horizont haben, nicht nur, dass wir einen anderen Lebensstil führen sollen, sondern dass wir auch einen anderen Auftrag haben. Im Johannesevangelium, ganz zum Schluss dieses Buches, Johannes 20, im 21. Vers, sagt Jesus zu seinen Jüngern, kurz bevor er zum Vater in den Himmel zurückkehrt: Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Alle Evangelisten sagen das Gleiche in diesen oder in ähnlichen Worten. Wie zum Beispiel Matthäus am Schluss seines Buches, seines Evangeliums, der darauf hinweist, dass wir Menschen in aller Welt zu Jüngern machen sollen, ihnen das Evangelium bringen, sie lehren sollen. Oder Markus im letzten Kapitel, Kapitel 16, im 15. Vers, dass wir der ganzen Schöpfung die gute Nachricht bringen sollen. Lukas, er fasst es am schärfsten zusammen in der Apostelgeschichte, unmittelbar bevor Jesus seine Jünger verlässt. Das sind die allerletzten Worte, die Jesus gesagt hat an dieser Stelle. Und die waren: Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein, hier in Jerusalem, in Judäa, in Samarien und bis ans Ende der Erde. Wie machen wir das? Nochmal zurück zu Johannes. Er hat gesagt, wir sind gesandt wie Jesus. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Wie war Jesus gesandt? Da gibt es einige klare Hinweise. Man muss nicht mal die ganzen Evangelien durchlesen, um das festzustellen. Das wird zusammenfassend von Matthäus gesagt, bevor Jesus angefangen hat zu wirken. In Matthäus 4, im 23. Vers, sagt Jesus, zog durch das ganze Land. Er lehrte sie, er predigte die gute Nachricht und er heilte alle Krankheiten und Gebrechen. Jesus tat also drei Dinge Er lehrte, er predigte und er heilte. Anders ausgedrückt, er hat den Menschen umfassend gedient. Er hat sich nicht auf irgendeinen Teil allein begrenzt. Ich sage das auch deswegen, weil sehr häufig wir nur auf den einen oder anderen Teil begrenzen. Nur evangelisieren, nur lehren oder nur sozial helfen. Jesus hat es alles zusammengefasst. Und diese gute Nachricht sollen wir also den Menschen weitergeben auf diese Art und Weise, so wie Jesus. Seine letzten Worte, sein letzter Auftrag, wie ich gesagt habe. Vielleicht denkt ihr jetzt, naja, das ist ja klar, was soll er anderes sagen? Er ist ja Missionar. Ich sage das nicht deswegen, weil ich Missionar bin. Ich habe das schon lange davor gesagt, bevor ich Missionar gewesen bin, weil es nämlich nicht meine Idee ist, sondern weil es Gottes Idee ist. Dieser Auftrag ist etwas, der jedem gilt. Ich weiß natürlich, nicht jeder kann auf das Missionsfeld gehen. Aber jeder von uns kann beten. Jeder von uns kann geben, so wie er es letzte Woche getan hat. Aber ich möchte das dazu fügen, es können viel mehr gehen, als wir es meinen. Diejenigen, die etwas jünger sind, also jünger als ich, die können, wie der Manfred das angedeutet hat, sich ausbilden lassen. Wir machen das nicht nur in Armenien, wir tun das auch hier in Deutschland. Heißt Gemeindeakademie und wir führen da verschiedene Kurse durch und man kann sich das entsprechend raussuchen. Ich weiß das deswegen, weil ich zurzeit gerade einen Kurs unterrichte. Und das ist wirklich etwas, das nicht nur für die Allerjüngsten gilt, sondern auch für solche, die etwas älter sind. Denn das bedeutet nicht unbedingt, dass man Pastor sein muss, sondern dass man einfach in der Gemeinde dient. Also da gibt es verschiedenste Kurse in diesem Bereich. Oder wenn jemand sagt, das ist nichts für mich, ich habe so viel sonst zu tun, da kann ich nicht nebenher noch studieren. Es gibt natürlich auch Möglichkeiten, sich in einer Schule, einer Fachhochschule ausbilden zu lassen, wie zum Beispiel in Brake oder Wiedenest. Es gibt noch andere, die beiden habe ich deswegen erwähnt, weil die besonders die Mission betonen. Aber was wichtig ist für mich, ist, dass man in jedem Alter gehen kann, dass auch Ältere gehen können. Sind fast 4 Jahrzehnte, war ich zum ersten Mal in Amerika gewesen. Und wir wurden dabei Gastfamilien untergebracht. Ich bin bei einem älteren Ehepaar gewesen, Frank Einson. Ich weiß nicht, wieso ich mir diesen Namen behalten habe, aber ich habe ihn mir behalten. Frank war 79 Jahre alt und ich habe mitgekriegt, dass er mit 59 den Weg zu Jesus Christus gefunden hat. Und da hat er nichts Besseres gewusst vor Begeisterung, dass er Jesus Christus folgen durfte, dass er in den nächsten Stadtteil gefahren ist, da war die Zentrale von World Vision, und gesagt hat, kann ich was tun? Habt ihr was für mich? Die haben sich mit ein Weilchen mit ihm unterhalten, ja normalerweise nimmt man ja nicht jemanden, der 59 ist, und schickt ihn irgendwo hin. Da haben sie festgestellt, dass er recht gut Japanisch konnte. Als ich damals bei ihm gewesen bin, sind seine Frau und er gerade von 20 Jahren Missionsdienst in Japan zurückgekommen. Ehrlich gesagt, ich würde nicht nach Japan ziehen wollen. Aber er hat es getan und hat da dem Herrn gedient. Ein anderes Mal war ich bei einem Ehepaar untergebracht, die waren noch älter. Er war 95 Jahre alt, ein altes, gebrechliches Ehepaar. Ich habe festgestellt, als wir uns so unterhalten haben, dass er Pastor gewesen war. Und er ist dann irgendwann mal in Rente gegangen. Und als er in Rente ging, hat er sich gesagt, ich sitze nicht bloß rum und tue nichts. Ich möchte irgendetwas für Gott und seine Sache tun. Und so hat er beschlossen, dass er jedes Jahr für den Rest seines Lebens aufs Missionsfeld gehen möchte und dort eine Gemeinde aufbauen. Offensichtlich hat er die handwerklichen Fähigkeiten gehabt, um das zu tun. Als ich damals bei ihm gewesen bin, hatte er 25 Gemeinden aufgebaut bereits. Das heißt, er muss ungefähr mit 70 in Rente gegangen sein und dann Jahr für Jahr, jedes Jahr, ein Gemeindezentrum aufgebaut. Ich finde das großartig, nicht weil er so alt gewesen ist, sondern weil diese beiden etwas verstanden haben. Und das ist, dass Kirche ohne Mission der Zerstörung geweiht ist. Dass Kirche und Mission untrennbar zusammengehören. Ich liebe gute Musik und ich bin sehr angetan davon, wenn ich eine anständige Predigt höre und wenn eine gute Gemeinschaft in der Gemeinde ist. Aber ich erinnere mich an ein Buch von Rick Warren, das der ein oder andere wahrscheinlich schon gelesen hat. Das heißt Leben mit Vision. Wer hat das schon gelesen? Wahrscheinlich eine ganze Menge. Kann sich irgendjemand erinnern, wie der erste Satz von dem Buch heißt? Also ich lese normalerweise sehr viele Bücher, aber da habe ich mir das, den habe ich mir behalten. Der erste Satz heißt, es geht nicht um dich. Es geht nicht um mich, es geht nicht um dich. Es geht, und das führt er aus in dem Buch, um Jesus Christus. Wir sind nicht im Zentrum. Jesus ist im Zentrum und sein Auftrag. Das ist der Hauptgrund, wieso ich Nazarener geworden bin, vor vielen Jahren. Weil da eine Kirche war, die Mission und die ein Leben, das Gott gefällt, an die erste Stelle gestellt haben. Anders ausgedrückt, ich bin es geworden, weil ich davon überzeugt bin, dass wir einen anderen Horizont brauchen, einen anderen Lebensstil, einen anderen Auftrag ausführen, alles versuchen, das umzusetzen. Ich möchte euch nicht ein schlechtes Gewissen schaffen. Es geht um mehr als um gutes oder ein schlechtes Gewissen. Ich wünsche mir, dass wir in dieser Zwischenzeit unser Leben vom Ende her sehen. Dass wir unseren Lebensstil vom Ende her einrichten und dass wir einen Auftrag ausführen, der vor dem Ende erledigt sein sollte. Dafür gibt es einen ganz einfachen Grund. Der steht im Hebräerbrief im 13. Kapitel, im 14. Vers. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Darum geht es dem dreieinigen Gott. Dafür gibt er seinen Geist. Dafür und allein dafür hat er seinen Sohn gesandt und dann uns in diese Welt gesandt. Alle, die so leben, sagt das Neue Testament, können sich freuen auf die Gegenwart Gottes. Die Gegenwart Gottes, wo es keine Tränen mehr gibt, keinen Tod, keine Traurigkeit, keine Klage und Quälerei, sondern wo er alles neu macht. Wollen wir miteinander beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du uns die Möglichkeit gegeben hast, in dieser Zwischenzeit dich kennenzulernen. Danke, dass du uns immer wieder erneuerst, dass du uns ausrüstest, um dir zu dienen. Herr Jesus, schenke uns die richtige Perspektive, dass wir unser Leben vom Ende her sehen. Hilf uns, dass in allem, was wir tun, so handeln, dass du dich darüber freuen kannst. Amen.